Hermann spricht über Tierversuche und hilft anderen Forschenden, das auch zu tun. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Botenstoff-Podcasts, Episode 15, veröffentlicht am 30.06.2024. Mein Name ist Peter Kohl und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer Biologie studiert, kommt in aller Regel früher oder später mit dem Thema Tierversuche in Berührung. Im Studium gibt es in der Regel schon einen Kurs, der sich meistens Schnibbelkurs nennt, zumindest unter den Studierenden. Das ist der Kurs, in dem man sich die innere Anatomie von verschiedenen Tieren anschaut. Auch in Tierphysiologie zum Beispiel gibt es dann Versuche, wo zum Beispiel Nerven präpariert werden und die Nervenleitung experimentell untersucht wird. Da merkt man auch im Studium schon, dass das Thema nicht unbedingt ein einfaches ist. Wer in der Forschung bleibt, hat häufig selbst dann mit Tierversuchen direkt zu tun. Damit umzugehen und darüber zu sprechen, fällt nicht allen Leuten leicht. Verständlicherweise, das ist ja auch wirklich ein schwieriges und emotionales Thema. Weil über viele Jahre aus der Wissenschaft heraus sehr wenig über Tierversuche, die durchgeführt werden, gesprochen worden ist, hat sich eine Initiative gegründet, die sich Tierversuche verstehen nennt. Bei denen arbeitet Roman Stilling als Referent und erzählt uns jetzt hier in dieser Folge, was seinen Job so ausmacht. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir Feedback zuschickt. Das könnt ihr gerne machen über E-Mail an info@botenstoff.eu. Ihr könnt das über Blue Sky machen, Instagram, LinkedIn oder wo ihr mich sonst so findet. Hinweise dazu sind in den Shownotes. So viel für den Moment. Am Ende nochmal ein kurzes Update, wie es bei mir an der Uni jetzt eigentlich weitergeht. Viel Spaß beim Reinhören. Ich sitze heute virtuell zusammen mit Roman Stilling. Roman, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch.
Hallo Peter.
Ich starte immer gerne in die Folge mit drei kurzen Fragen. Und okay. Meine erste Frage wäre, was ist dein Lieblingsorganismus?
Mein Lieblingsorganismus, also irgendein Lebewesen? Mhm. Oh, da fallen mir jetzt gleich so viele ein. Bärtierchen, bin ich geneigt zu sagen, aber das ist ja auch irgendwie nichts Besonderes mehr, ne? Das finden, glaube ich, viele als Lieblingsorganismus. Ich finde auch Schleimpilze total cool.
Ja, das stimmt. Aber also auch cool, dass du jetzt Schleimpilze erwähnst, weil dann doch eben die meisten Leute bei Organismus dann einfach an die Tiere denken und alles andere, was es noch so an Lebewesen gibt, fällt dann doch hinten runter.
Ja, und der Name Schleimpilze ist ja auch ein bisschen trügerisch. Sind, glaube ich, gar keine Pilze, ne? Sind eigentlich irgendwie, was sind das denn, Protozoa?
Ja, also bevor ich mich da zu sehr aufs Glatteis begebe, müsste ich auch nochmal nachgucken, was genau das ist. Aber ja, es sind, meine ich, keine klassischen Pilze,
ja. Ja, also ich kann es ja auch nicht genau sagen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Kuriositäten in der Biologie und die finde ich immer alle besonders faszinierend.
Ja, sehr schön. Würdest du wieder Biologie studieren?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Kurz und knapp. Trotzdem, wenn du es nicht machen würdest, was würdest du dann machen?
Astrophysik.
Astrophysik, oh ja, auch schön. Ja.
Wollte ich eigentlich ursprünglich, bin dann aber zur Biologie gewechselt und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Fand ich super.
aber das ist ja schon mal ein super Einstieg. Also wie kam das denn, dass du dann den Wechsel zur Biologie noch gemacht hast?
Boah, da müsste ich jetzt sozusagen in meine Zivi-Zeit zurückspringen. Also ich nach dem Abitur, als ich von der Schule gegangen bin, war ich fest davon überzeugt, dass ich Physik und Philosophie studieren wollte. Und bin dann in der Zivi-Zeit irgendwie, sind die Zweifel gewachsen. Ich habe mir das nicht zugetraut, Physik zu studieren. Ich hatte zwar Mathe-Physik-Leistungen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das packen würde, weil ich dachte, vielleicht bin ich nicht gut genug. Das ist so. Ich glaube, die Gedanken haben viele irgendwie, wenn sie ein Studium anfangen. Und ich bin dann über einen längeren Weg irgendwie, habe ich gedacht, okay, Kognitionsforschung findest du interessant, Bionik findest du interessant und bin also so als Technikstudiengang, bin darüber dann zu der Überlegung gekommen, ja, vielleicht ist so ein Grundstudium erstmal Biologie. Ich hatte in der Oberstufe gar kein Biologie, hatte das letzte Mal in der 9. Klasse Bio gehabt. Ja. Ich wusste nach dem Abi also nicht mal, was irgendwie Zellen sind und so beinhalten. Habe mich dann aber sozusagen doch irgendwie für so ein allgemeines, breites Biologiestudium entschieden und dann gesagt, okay, dann kannst du dich immer noch spezialisieren, ja, später auf Neuro oder irgendwas oder in die Biotechnik oder Biophysik oder so gehen und ja, wie das dann so ist, wenn man einmal drin ist, dann passieren tausend andere Dinge und man landet wieder am Ende ganz woanders. Ja. Auf jeden Fall habe ich es nie bereut. Ich hatte ein tolles Studium, ich hatte tolle Kommilitonen und Kommilitoninnen und gute Professoren und Professorinnen und habe wirklich das sehr genossen.
Wo hast du denn studiert?
Ich habe in Münster studiert. Das war auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich aus der Nähe komme. Ich komme also aus Westfalen oder aus dem Münsterland ursprünglich. Das war also nah dran, aber war auch irgendwie einer der Studiengänge, die schon Bachelor angeboten haben damals. Ich habe 2005 angefangen zu studieren und das war aber sicherlich keine schlechte Wahl. Also das war ein gutes Grundstudium. Ich habe das bis zum Bachelor in Münster gemacht und bin danach dann eben, ja, wie gesagt, wollte mich dann spezialisieren auf die Neuro und habe dann in Göttingen an der International Max Planck Research School bin ich angenommen worden und habe das dann gemacht bis zum PhD.
Ah ja, cool. Jetzt so im Bachelorstudium, du hattest schon gesagt, du hast tolle Professorinnen und Professoren auch gehabt. Sind da welche noch ganz besonders in Erinnerung geblieben? Also bestimmte Kurse, Praktika, Vorlesungen?
Ja, also wie gesagt, das war ja ein Grundstudium Biologie. Das heißt, wir haben wirklich noch auch Herbarium gemacht und von der Pflanzenphysiologie bis zum Mibi, also wirklich alles irgendwie gelernt. Ich könnte jetzt gar nicht genau irgendwie eins rausgreifen, aber ich habe ja meine Bachelorarbeit dann schon mit Drosophila geschrieben und meinen zu dem Prof, der damals die Bachelorarbeit betreut hat, habe ich auch immer noch immer mal wieder Kontakt. Bin ja jetzt mittlerweile auch wieder in Münster und von daher, das war auch so ein Institut, das so sehr auf Kollegialität gesetzt hat und die Truppe, also das Klempt Lab, sage ich jetzt mal, das große, das wenn man da einmal drin war sozusagen, gehört man irgendwie so ein bisschen dazu, selbst wenn man da nur kurz die Bachelorarbeit geschrieben hat.
Sehr cool.
Habe dann da auch natürlich entsprechende Kurse gehabt, Molekularbiologie, Genetik. Das fand ich wirklich super.
Ja, Drosophila, die Fruchtfliege, ist sicherlich allen Leuten bekannt, entweder aus dem Labor oder aus der Küche. Was hast du mit der Drosophila gemacht in der Bachelorarbeit?
Mein Bachelorarbeitsthema war die Frage, wie Neuronen, wenn sie sozusagen auswachsen, ihr Ziel finden. Das war so das übergeordnete Thema der Arbeitsgruppe, in der Unterarbeitsgruppe in diesem großen Labor, in der ich war, bei Thomas Hummel, der mittlerweile auch Professor ist und ja auch dieses Thema nach wie vor macht. Und es ging darum zu gucken, wie die Neuronen im Riechzentrum der Fruchtfliege ins Gehirn wachsen.
Wenn man sich jetzt gar nicht auskennt, dann mag für manche Leute die erste Überraschung sein, okay, Fruchtfliegen haben also tatsächlich ein Gehirn.
Ja, und das wurde ich auch häufiger gefragt.
Dann ist die zweite Überraschung, okay, Alter, die haben auch noch ein Riechzentrum, das man definieren kann im Gehirn. Ich nehme mal an, das ist schon ganz schön, also muss man auch Handwerker sein, handwerkliches Geschick haben. Also von was für Dimensionen reden wir, wenn man sich da das Riechzentrum angucken will?
Ja, also Submillimeterbereich auf jeden Fall. Also kleiner als ein Millimeter ist das Gehirn ist, glaube ich, so vielleicht ja maximal einen Millimeter groß. Und die Zentren, die man sich dann anschaut, unter dem Mikroskop selbstverständlich, sind dann noch kleiner. Aber das Präparieren eines Drosophila-Gehirns aus dem Kopf ist natürlich nicht trivial. Wir haben immer gesagt, man muss in der richtigen Art und Weise zittern mit der Pinzette, ja. Weil man natürlich in dem Größenbereich, also so still kann man die Hand gar nicht halten, ja. Ja, vielleicht als Neurochirurg, aber der bin ich ja nicht und dann muss man halt sein Zittern so, dass man halt natürlicherweise immer halt so verlagern, dass man in der richtigen Art und Weise zittert, dass dann das Gehirn da rauskommt. Ja. Aus der toten Fliege natürlich.
Ja, stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor. Dann hattest du erwähnt, nach der Bachelorarbeit hast du dann den Master weitergemacht und bist nach Göttingen zu Max Planck gegangen. Mhm. Wie war so der Übergang und wie lief dann das Masterstudium ab?
Also das war so, dass es natürlich auch in Münster gute Möglichkeiten gegeben hätte, einen Master zu machen in verschiedenen Disziplinen. Also in Münster hatten wir mittlerweile, glaube ich, eine relativ große Auswahl an bio-assoziierten Masterstudiengängen. Zu dem Zeitpunkt war das aber so, ich hatte halt das Plakat irgendwie in der Fachschaft hängen sehen für den Studiengang und habe gesagt, ach, das klingt total spannend. Ja, in Göttingen gibt es ein Primatenzentrum, Max Planck eben, wie gesagt, ist ja auch immer ein Name, der einen als Student auch immer stark beeindruckt. Und die Chance sah einfach cool aus. Ich habe mich dann beworben und bin dann durch diesen relativ aufwendigen Bewerbungsprozess irgendwie gut durchgekommen und habe dann tatsächlich am Ende ein Angebot bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie entscheidet man sich jetzt, ne? Also verlasse ich hier mein gemachtes Nest und die gewohnte Umgebung und ziehe in eine andere Stadt, um da weiter zu studieren und nehme dieses Angebot an oder nicht? Und meine Strategie, die ich auch nie so wirklich bereut habe, sondern auch in vielen anderen Lebenslagen schon angewandt habe, ist, wenn du die Chance hast, dann solltest du sie wahrnehmen. Also man kann sich bewerben und gucken, wenn es dann nicht ist, ist es auch gut, ne? Dann kann man ja sozusagen weiter bei Plan B bleiben, aber wenn Plan A doch dann die realisierte Möglichkeit wird, dann sollte man es auch machen. So habe ich immer versucht, meine Entscheidungsprozesse so ein bisschen zu vereinfachen, einen Algorithmus zu finden, um nicht sozusagen einfach mit der Entscheidung so komplett überfordert zu sein. Ja. Genau, dann bin ich nach Göttingen gegangen und der Studiengang war was komplett anderes, war halt erstens komplett auf Englisch. Was ganz gut war, dass ich während der Bachelorarbeit schon einen nicht deutschsprachigen Betreuer hatte und mit dem halt auch mal schon Englisch kommunizieren musste und meine Bachelorarbeit dementsprechend dann auch auf, stimmt gar nicht, ich habe die auf Deutsch geschrieben und das war auch ein Problem. Ich habe tatsächlich dann diverse Fehler gemacht bei der Übersetzung der Wörter, die man eigentlich im Alltag dann im Englischen benutzt hat und dann aber in der schriftlichen Arbeit auf Deutsch macht. Das war eigentlich dumm, dass ich hätte das direkt auf Englisch machen sollen. Naja. Auf jeden Fall war es ein englischsprachiger Studiengang, internationaler Studiengang. Wir waren irgendwie nur 20 Leute und davon kamen, ich glaube, 5 aus Deutschland, alle anderen aus überall in der Welt, also wirklich China, Indien, USA und Europa. Es war auch so, dass das so ein einjähriges Programm ist, wo nicht am Ende unbedingt der Master steht, sondern man kann auch dann direkt in den PhD einsteigen. Das fand ich ganz interessant und habe ich dann auch so gemacht. Ist natürlich entsprechend mit einer hohen Lerndichte verbunden. Ja, also ja, das glaube ich. Man musste sowohl, hatte immer Anwesenheitspflicht in allen Veranstaltungen, als auch natürlich ständig irgendwie das alles selber nach- und vorbereiten, damit man überhaupt mitkommt im Stoff. Also schon relativ intensives Jahr war das.
Wenn das so ein kombiniertes Ding war, dann hast du aber trotzdem auch den Masterabschluss offiziell gehabt oder hast du jetzt offiziell vom Zeugnis her, hast du nach dem Bachelor die Promotion gemacht?
Richtig, ich habe keinen Masterabschluss.
Ach tatsächlich, okay.
Ja. Ja. Eigentlich auch nicht die optimale Lösung. Im Endeffekt, also habe ich gedacht, ich würde Zeit sparen, wenn ich keine Masterarbeit schreibe, aber in dem Programm war das so vorgesehen, dass man eigentlich ein halbes Jahr sozusagen für die Masterarbeit veranschlagt und dann in den PhD einsteigt, also wenn man Master machen wollte. Und ich habe letztlich aber 3,5 Jahre dann PhD gemacht von vorgesehenen 3. Mhm. Also hätte ich mir das halbe Jahr wahrscheinlich auch mit einer Masterarbeit, am Anfang sozusagen dranhängen können und nicht am Ende dranhängen. Das wäre dann wahrscheinlich aufs Gleiche im Endeffekt hinausgelaufen und ich hätte den Masterabschluss gehabt. Aber es hat ehrlich gesagt noch nie jemand nachgefragt, warum ich keinen Masterabschluss habe oder ob das für irgendwas wichtig gewesen wäre. Also.
Ja, ich habe eben im Vorgespräch haben wir ja noch darüber gesprochen, ob es eigentlich Biologen gibt, die nur einen Bachelor gemacht haben. Also ja, gibt's. Also gut, noch eine Promotion hinterher, aber ohne Master.
Ja, du hast recht, stimmt.
Das war dann, nehme ich an, auch in Zusammenarbeit mit der Uni Göttingen, oder?
Ja, genau. Die Max Planck hat ja kein eigenes Promotionsrecht. Ja,
genau.
Und das Institut, an dem ich dann war, war auch wiederum eine Kollaboration zwischen Max Planck und der Uni Medizin in Göttingen. Aber die Promotion ist letztlich von der Universität Göttingen, genau.
Mhm. Und bist du thematisch der Drosophila treu geblieben oder was hast du da dann gemacht?
Nee, ich bin thematisch dann zur Maus gekommen. Weil ich damals das Thema, was dort vorgestellt wurde, wo halt PhD-Plätze frei waren, so spannend fand. Es ging um Epigenetik im weiteren Sinne, also im engeren Sinne eigentlich um Genregulation während Lernen und Gedächtnisbildung. Und das war halt eben ein Lab, in dem das an Mäusen untersucht wurde. Und das, so bin ich dann sozusagen zu einem anderen Modellorganismus gekommen und hatte da dann auch zum ersten Mal mit dem Thema Tierversuche zu tun, dem ich ja jetzt heute treu geblieben bin sozusagen.
Ja, genau. Das habe ich auch eben gedacht. Ich meine, also natürlich auch die Drosophila ist ein Tier.
Richtig.
Aber da ist ja die Regelung nochmal ein bisschen anders, weil es kein Wirbeltier ist unter anderem. Ich weiß gar nicht, muss man doch, ich glaube, anmelden muss man auch diese Versuche, oder?
Nee, also alles, was nicht sozusagen Wirbeltier, Cephalopode oder Dekapode ist, ist vom Tierschutzgesetz zum Thema Tierversuche komplett ausgenommen, weil diese Tiere im Sinne des Gesetzes als nicht leidensfähig gelten und praktisch keinen anderen Regelungen unterliegen. Also die werden im Prinzip genauso behandelt wie Hefezellen oder Arabidopsis-Pflanzen. Ja. Also man muss eigentlich nicht wirklich irgendwas anmelden. Nein. Man muss natürlich, ne, wenn es um genetisch veränderte Fliegen und so weiter geht, braucht man natürlich die ganze Gentechnik-Sicherheit und so. Aber das hat man ja auch bei anderen Organismen, die jetzt keine höheren Tiere sind.
Wie war dann für dich so der Umstieg eben jetzt auf eine andere Tierart und damit erstmals das selber Durchführen von Tierversuchen?
Ja, das war also nicht so einfach auf jeden Fall. Also ich meine, mir war klar, dass das sozusagen, also dass das irgendwie selbstverständlich ist, dass es dazugehört und dass man eben, wenn man diese Sachen untersuchen will, halt das in einer Maus oder einer Ratte oder in irgendeinem Tier, was ein Gehirn hat, was unserem menschlichen Gehirn in irgendeiner Form ähnlich ist, das machen würde. Aber sozusagen das wirklich hands-on mit den süßen kleinen Mäuschen, die dann auch zu töten, um mit deren Gehirn irgendwie zu arbeiten, das war schon eine Umstellung auf jeden Fall. Also wir haben ja viel mit Verhaltenstests da gearbeitet, unter anderem auch so ein Lernparadigma, wo die Tiere lernen, sich in einer bestimmten Umgebung zu fürchten, weil sie eine schlechte Erfahrung in der Umgebung gemacht haben und diese schlechte Erfahrung war eben so ein kurzer Elektroschock. Ich würde das mal vergleichen damit, wenn man so an so einen Pferdezaun fasst. Also da erschreckt man sich schon, das tut nicht wirklich weh, aber man erschreckt sich derbe und weil man da auch das Gefühl nicht kennt und das haben wir sozusagen auch mit den Mäusen gemacht, um sie dann diese Umgebung also die Assoziation, die Erinnerung zu bilden, dass sie da halt eben eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das kann man hinterher dann ganz gut überprüfen, ob sie das auch so verinnerlicht haben und tatsächlich so gelernt haben. Deswegen wird dieser Test oder dieser Versuch ganz gerne gemacht, weil man halt sehr präzise einfach eine Erinnerung induzieren kann und da auch ein gutes Readout hat, dass die Erinnerung tatsächlich da ist und wie stark sie ist. Und diese Mäuschen, wenn die diesen Elektroschock bekommen, dann quieken die natürlich auch und springen, weil die sich mächtig erschrecken. Ja. Ich habe halt selber auch mal die Hand in die Apparatur gehalten. Das ist natürlich ja nicht wirklich vergleichbar, ne, weil man viel größere Kontaktfläche hat. Aber das ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber es ist natürlich krasser Schock so erstmal, ne? Und das war erstmal befremdlich, das zu sehen und auch die Tiere natürlich zu töten, selber, selbstständig mit den eigenen Händen, sag ich jetzt mal, die Tiere zu töten. Das ist also beim ersten Mal, ja, man übt das ja, ne? Man geht ja, fängt ja erst mit toten Tieren an, um zu schauen, ne, wie muss das gemacht werden, händisch. Dann ist man erst ganz oft dabei, dann kriegt man sozusagen Unterstützung, dann übt man das an so einem Modell. Und all diese Dinge, man wird ja sozusagen relativ behutsam rangeführt, aber das tatsächlich zu tun und auch dann so durchzuziehen, dass das Tier halt möglichst wenig leidet und sicher tot ist, das ist, kostet einen ganz schön Überwindung. Man muss diese Überwindung aber aufbringen und das irgendwie so relativ routiniert durchziehen, weil eben man sonst Fehler macht und diese Fehler führen zu Schmerzen und zu Leiden und das will man ja nicht. Ja. Also das war schon eine ganz, also es ist krass auf jeden Fall, krasse Erfahrung, ja.
Und ihr habt es jetzt aber ja nicht gemacht, weil ihr eben Freude daran habt, Mäuse zu erschrecken, sondern es gibt ja einen tieferen Hintergrund. Also was war da Thema? Was habt ihr versucht herauszubekommen?
Das Thema ist sozusagen, also man kann sich das ganz einfach vorstellen, wenn man eine Erinnerung bildet im Gehirn, dann war schon lange oder es beschäftigt die Wissenschaft natürlich auch immer noch, was ist eigentlich eine Erinnerung? Was ist das? Man nennt das neuronale Korrelat einer Erinnerung. Also Erinnerung, das Wort, ist ja für uns Menschen ein Konzept. Wir wissen, was wir darunter verstehen. Aber was bedeutet das sozusagen in der echten physikalischen Welt? Und das bedeutet, dass sich in dem Gehirn strukturell was verändert. Mhm. Also Nervenzellen interagieren auf eine andere Art und Weise miteinander oder bilden andere Strukturen aus, bilden andere Schaltkreise, feuern auf eine bestimmte Art und Weise und kommunizieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und die ändert sich eben, wenn eine neue Erinnerung gebildet wird. Und dafür, dass sich diese Struktur bildet, müssen eben auch neue Strukturelemente gebaut werden. Das heißt, im Gehirn müssen bestimmte Proteine hergestellt werden. Und dafür müssen Gene an- und ausgeschaltet werden. Und das ist natürlich ein Prozess, der hochgradig biologisch reguliert ist. Das heißt, da kann nicht einfach irgendwas in der Zelle an- und ausgehen, zufällig, sondern das muss ja irgendwie kontrolliert passieren. Und zwar genau an der Stelle, wo man es braucht, sonst würde ja nicht eine bestimmte Erinnerung, sondern irgendwas passieren. Ne? Und wenn irgendwas im Gehirn passiert, dann ist das auch schlecht. Das weiß man von Krankheiten, die daraus ausgelöst sind, dass da irgendwas passiert, was nicht gut reguliert ist. Also Schizophrenie oder Depression oder Epilepsie letztlich. Ne? Wenn alles auf einmal feuert, dann ist das auch krankhaft. Also es muss hochgradig reguliert sein und es muss genau an den richtigen Stellen passieren und es müssen genau die richtigen Gene an- und ausgeschaltet werden. Wir haben uns diese Schalter angeguckt. Was ist dafür zuständig, dass sozusagen aus der Zelloberfläche, aus der Tatsache, dass da jetzt sozusagen Sinnesreize kommen, die eine gewisse Bedeutung für das Tier haben, also neue Proteine gebildet werden. Wie funktioniert das und welche Schalter werden da umgelegt und warum? Ja. Und da kam dann dieses Thema Epigenetik, also das ist ja eigentlich ein Thema der Vererbung. Wir haben jetzt ja keine Vererbungsprozesse angeguckt, sondern angeschaut, das sind halt die gleichen biologischen Mechanismen, die auch in Nervenzellen dazu führen, dass bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden, wenn eben so ein Langzeitgedächtnis gebildet wird.
Mhm. Genau, du hattest ja den Begriff Epigenetik genannt. Das ist so ein bisschen das, was der Genetik, sage ich mal, noch aufgesetzt ist. Also Genetik heißt ja der, wir haben den Basencode, die Abfolge und die, wenn man jetzt den langen DNA-Strang hat, kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Epigenetik, also dieser DNA-Strang, der muss irgendwie ja auch gepackt werden, damit er in die Zelle passt.
Genau.
Und Epigenetik ist so ein bisschen, sag ich mal, so wie die Kabeltrommel so ungefähr, welcher Teil da jetzt aufgerollt ist und welcher Teil jetzt aktuell lesbar ist. So kann man sich ein bisschen vorstellen, was Epigenetik heißt oder wie erklärst du das?
Ja, Kabeltrommel finde ich ein gutes Bild, kannte ich jetzt so noch nicht, aber genau, also man hat der DNA-Faden, wenn man sich den so vorstellt, ist ungefähr 2 Meter lang und der muss halt in einen Zellkern rein, der wenige Mikrometer groß ist nur. Also das muss stark aufgerollt werden und Kabeltrommel finde ich da ein ganz, ganz hübsches Bild. Und um in dem Bild zu bleiben, könnte man vielleicht sagen, wir haben geguckt, wie die Knöpfe an der Kabeltrommel verändert werden, um die entweder ab- oder aufzurollen.
Ja. Dann warst du ja irgendwann mit der Promotion auch fertig und dann steht man ja meistens vor der Frage, bleibe ich jetzt im Bereich Academia, mache ich irgendwie einen Postdoc, gehe ich ins Ausland oder suche ich mir einen anderen Job? Mhm. Wie war das bei dir damals?
Ja, bei mir, ich stand natürlich genau auch vor der Frage und für mich war eigentlich immer relativ klar, dass ich Academia toll finde, dass ich das weitermachen möchte, dass ich da irgendwie vielleicht auch ein Händchen für habe und da ja erfolgreich drin sein werden könnte. Und das Academia bedeutet ja letztlich, ne, aufgrund der verschiedenen Dinge, die in diesem Podcast sicherlich schon ganz oft besprochen wurden, nämlich dass es sich sozusagen zuspitzt auf die Professur. Ne? Ja. Und ich habe gedacht, dass ja den Weg würde ich gehen wollen. Und das bedeutet natürlich, dass man dann auch irgendwie mal im Ausland geforscht haben sollte. Typischerweise, zumindest war das damals noch so, dann, wann war ich denn fertig? 2013 habe ich meinen PhD bekommen und dann stand also sozusagen die Frage an, wo gehe ich dann hin? Ins Ausland und damals war eben, wie gesagt, USA eigentlich so der Go-To-State irgendwie, wo man halt gewesen sein sollte, wenn man dann wieder zurückkommen will und hier eine Professur anstrebt. Das habe ich dann aber aus ja auch privaten Gründen nicht so gemacht. Ich habe gesagt, ich würde mich eher in Europa umgucken, weil zu dem Zeitpunkt meine Partnerin eben auch eine sehr attraktive Position hier in Deutschland bekommen hat und es klar war, wir werden nicht zusammen Deutschland verlassen. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann sollte es irgendwas in Europa sein, wo man halt irgendwie auch tatsächlich noch eine Langzeitbeziehung weiterführen könnte. Und habe dann mich ein bisschen umgeschaut, was es so gibt und habe halt wirklich auch nochmal geguckt, okay, wie ist das thematisch, willst du in dem Feld weiterbleiben oder kannst du auch die Skills, die ich da gelernt habe und die Mechanismen und Prozesse, die ich untersucht habe, auch nochmal in einem anderen Kontext irgendwie mir anschauen und bin dann da auch nochmal auf ein anderes sehr heißes Thema gekommen, was auch wirklich in Europa ja sehr gut und stark beforscht wurde zu dem Zeitpunkt und das war das ganze Thema Mikrobiom, Gut-Brain-Axis, also wie interagieren die ja, Bakterien, Mikroorganismen, die auf und in uns leben, mit dem Gehirn in irgendeiner Form. Und das fand ich super spannend. Ich hatte während des PhDs so nebenbei auch mich immer schon mal so für Parasitismus interessiert. Ne, also wirklich so richtig ganz Hardcore-Biologenthema, ja. Evolution, Parasitismus, wie hängt das zusammen und habe halt geguckt, okay, also es gibt Parasiten, die können das Verhalten beeinflussen und dann tat sich mir auf einmal irgendwie diese ganze Welt auf, okay, es sind nicht nur die Parasiten, es gibt ja auch noch die Symbionten und die Kommensalen und wie sie alle heißen, also und können die denn auch Verhalten beeinflussen und zu dem Zeitpunkt gab es gerade so ein paar erste Paper, die so gezeigt haben, ja, könnte wohl was dran sein, könnte man mal sich genauer angucken und da habe ich gedacht, ja, und wie sieht's da aus mit den genetischen, epigenetischen Schaltern, vielleicht kann man sich die in dem Kontext auch mal irgendwie anschauen und so bin ich auf ein Labor in Irland gekommen und habe also dann Postdoc in dem Bereich in Irland gemacht, in Cork.
Ah ja, sehr schön. Also schöne Gegend.
Ja.
Auf jeden Fall.
Schöne Gegend, tolle Leute. Ja. I had a great time. Ja.
Sehr gut. Und an welchen Organismen hast du da dann die Forschung gemacht?
Da blieb es bei der Maus dann tatsächlich. Ja.
Ich muss bei Parasiten auch immer dran denken, Toxoplasmose, Toxoplasma gondii, ist sowas, was, glaube ich, also vielen Leuten begegnet das wahrscheinlich zum ersten Mal beim Thema Schwangerschaft.
Richtig.
Wo es dann heißt, man soll sich von Katzen zum Beispiel fernhalten und so, weil die eben Toxoplasmose übertragen können.
Ja.
Und an sich ist jetzt erstmal eine Infektion mit Toxoplasma gondii gar nicht so gefährlich. Aber ich habe jetzt vor ein paar Jahren gelesen, dass man die Vermutung hat, Infektionen mit Toxoplasmose beeinflussen unser Risikoverhalten und wir werden risikofreudiger, wenn wir mal mit Toxoplasma infiziert waren. Hast du das mitbekommen?
Ja, genau. Das war so die erste Idee, die ich damals hatte oder das erste Thema, wo ich dachte, okay, diese kleinen Einzeller, die Toxoplasma-Erreger, die wissen offenbar mehr über Neurophysiologie und Neurochemie als wir Menschen, weil sie können ja irgendwie Verhalten steuern. Man wusste das auch wiederum aus Tierexperimenten mit Mäusen, wenn die mit Toxoplasma infiziert sind, dann werden die wohl von dem Geruch von Katzenurin nicht mehr abgestoßen. Ne? Also ist ja, ne, wenn Mäuse Katzen riechen, dann bekommen sie natürlich irgendwie Angst und das ist ein Trigger dafür, dass sie dann da weggehen, wo das danach riecht. Also wenn sie aber mit Toxoplasma infiziert sind, ne, ist die plausible Erklärung, die dahinter steckt, ist, wenn die Maus von der Katze gefressen wird, dann kommt das Toxoplasma die Toxoplasmazelle wieder in ihren eigentlichen Wirt, wo sie sich vermehren kann. Und deswegen hat sie ein Interesse daran, dass die Maus von der Katze gefressen wird und deswegen verändert sie das Verhalten der Maus so, dass sie von Katzengeruch nicht mehr abgestoßen, sondern angezogen wird. Ne? Das ist so die gängige, sagen wir mal, der Konsens, was das angeht, was da wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Man hat dann versucht, sowas auch bei Menschen zu zeigen. Die Ergebnisse sind allerdings deutlich dünner. Also das kann man, da gibt es verschiedene Untersuchungen, die das mal belegen, aber die Effekte sind nicht so stark. Ja. Dann hat man gesagt, okay, Risikoverhalten insgesamt könnte erhöht sein. Man hat auch mal eine Verbindung zur Schizophrenie bei Toxoplasma-Infizierten gezogen. Aber ich weiß nicht, wie robust diese Ergebnisse tatsächlich sind. Bei Mäusen und Ratten kann man das relativ deutlich zeigen. Ja. Und das ist ja extrem interessant. Es gibt noch diverse andere Parasiten, die man sich da anschauen kann. Tollwut ist ein ganz tolles Beispiel, was auch bei Menschen krasse Effekte hat, krasse Verhaltenseffekte, nämlich diese sogenannte Wasserfurcht. Einfach mal googeln, gibt es wirklich beeindruckende, um es mal positiv zu formulieren, beeindruckende Videos zu, dass Menschen dann nichts mehr trinken können, wenn sie mit Tollwut infiziert sind.
Ja, und Tollwut ist ja auch so ein Beispiel. Also bis heute ist Tollwut ja nicht heilbar. Also wenn man eben infiziert ist und es ausbricht, das ist aktuell immer noch ein Todesurteil.
Außer man impft sich ganz schnell, kurz danach. Ne?
Ja, genau. Aber dann ist es im Prinzip ja auch noch vor Ausbruch der Krankheit dann.
Ja.
Ich habe jetzt kürzlich auch aufgeschnappt, dass man, vielversprechende Studienergebnisse hat, dass Tollwut möglicherweise dank moderner Technik heilbar werden könnte. Und das ist für mich dann letztlich auch wieder so ein Beispiel. Wir haben jetzt ja Thema Tierversuche schon so ein bisschen angeschnitten. Und es ist ja ein hochemotionales, schwieriges Thema. Und als du eben von den Mäusen schon erzählt hast, ich glaube, da haben fast alle Leute schon beim Hören, bei der Vorstellung irgendwie so ein Gefühl von Unbehagen.
Und auf jeden Fall, ja, kann ich verstehen.
Wir haben da letztlich, denke ich aber als Gesellschaft, stehen wir eben immer vor der Frage, was möchten wir und welchen Preis sind wir eben bereit dafür zu zahlen oder andere zahlen zu lassen.
Ja.
Und neurodegenerative Erkrankungen oder eben sowas wie Tollwut, was akut bedrohlich oder tödlich ist, da muss ich sagen, bin ich froh, dass sich Leute mit der Forschung beschäftigen und wir da eben noch Fortschritte auch irgendwie machen und dafür dann eben in Kauf nehmen, Tierversuche auch machen zu müssen.
Ja, ehrlich gesagt ist das gibt das mehr oder weniger eins zu eins das wieder, was ich da selber auch zu denke und wo ich mich da als, ja, als Forscher auch immer gesehen habe, als das ist sozusagen eine Notwendigkeit unter der Bedingung, dass man damit nützliches Wissen erzeugt. Ne? Mhm. Wenn man diese, also wenn man sagt, ja, das, wir brauchen das, dann muss man immer fragen, wozu? Ne? Also ja. Wer brauchen ohne zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Das, man muss halt immer sagen, okay, ne, also wer sagt, das ist notwendig, der muss auch sagen, was heißt das notwendig, wofür? Ja? Mhm. Und ich glaube, dieser Link ist ganz vielen Leuten gar nicht klar. Also ja. Ich glaube, wenn man das Wort Tierversuche hört, hat man sofort dieses, ne, du hast gesagt, Unbehagen. Man hat vielleicht noch eine Ahnung, dass das irgendwie auch was mit Medizinforschung zu tun haben könnte. Aber ja, das, du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht, ne, ein Wirkstoff oder ein Heilmittel gegen Tollwut zu finden, ist nach wie vor nicht so, also es gibt keins und ist nach wie vor, wird da dran geforscht und dass dafür eben auch Tierversuche gemacht werden müssen. Ich glaube, das wissen die allerwenigsten. Das ist, glaube ich, nicht so richtig in den Köpfen drin von Laien, sage ich jetzt mal, oder von der allgemeinen breiten Öffentlichkeit. Selbst wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ist es nicht so klar, was hat das mit diesen Tierversuchen eigentlich auf sich? Wofür braucht man die und wer macht die, unter welchen Bedingungen? Guckt da einer drüber oder kann da jeder machen, was er will? Ja. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die stellt man sich erst, wenn man damit überhaupt mal konfrontiert wird.
Ja. Und jetzt bist du ja interessanterweise sogar in zwei verschiedenen Ländern mit Tierversuchen konfrontiert worden, also in Deutschland und in Irland.
Ja.
Hast du da generelle Unterschiede bemerkt im Umgang?
Ja und nein. Also einerseits war das so, dass ich in Deutschland ja noch unter den Regeln gearbeitet habe vor der EU-Richtlinie. Mittlerweile ist es, und das war genau 2013, der Wechsel, ist es komplett EU-weit harmonisiert worden, die Rechtslage dazu. Also es gibt eine EU-Richtlinie und die hat sozusagen alle Staaten in der EU auf das gleiche Regulierungsniveau gehoben. Und in Deutschland war das Niveau ja vorher auch schon strikt, aber gab nochmal die eine oder andere Änderung. Und ich war sozusagen in Irland dann live dabei, als die Umsetzung vor Ort dann kam. Und habe dann auch mitgekriegt, wie dann natürlich auch irgendwie dagegen gewettert wurde, wie das ja immer so ist, wenn sich Veränderungen einstellen, dann sind auch erstmal Leute unzufrieden und sagen, ja, wir haben das doch immer so gemacht, das hat doch gut funktioniert, müssen wir jetzt alles anders machen? Für mich war das aber alles total okay, weil ich bin ja dann sozusagen da direkt mit reingewachsen und musste dann da sozusagen auch meinen eigenen Tierversuchsantrag stellen und unter den neuen Bedingungen und so weiter, das war alles total okay. Den Unterschied, den ich gemerkt habe, war vor allem im Umgang mit dem Thema in der Öffentlichkeit. Also auf der einen Seite habe ich festgestellt, dass zumindest zu der Zeit damals in Irland viel mehr Wert auf Wissenschaftskommunikation, Outreach, sagte man da einfach allgemein, gemacht wurde, sowohl ne, in die Schulen gehen und da über das Gehirn was erzählen oder über die eigene Forschung und also sie haben viel, viel mehr gemacht, hatten da viel etabliertere Aktivitäten einfach, ne? Es hieß, also jeder PhD-Student da musste zwingend einmal im Jahr diese Schulveranstaltungen mitmachen, es gab Tage der offenen Tür und so weiter, das war alles damals da sehr etabliert schon. Aber sobald es um das Thema Tierversuche ging, absolutely no way. Ne? Also da wird nicht drüber gesprochen, es wird keine Maus gezeigt, hier in den Tierstall kommt niemand rein oder ins Tierhaus und dass wir mit Mäusen arbeiten, darüber sprechen wir öffentlich nicht. Ja? Ja. Das bleibt sozusagen der wissenschaftlichen Fachwelt vorbehalten. Das war in Deutschland anders. Also da war zwar so Wissenschaftskommunikation damals zumindest, also mittlerweile denke ich, ist das deutlich anders, aber damals habe ich das so wahrgenommen, dass das eher etwas Exotisches war, was manche gemacht haben, wenn sie nebenbei noch Zeit und Lust hatten, aber viele, viele andere nicht und vor allen Dingen so diese etablierte, ja sagen wir mal strukturelle Unterstützung, die gab es da so nicht. Aber das Thema Tierversuche war nicht so stark tabu. Wie das damals in Irland war. Und das hat auch einfach den Hintergrund, den habe ich dann da auch erst kennengelernt. Die Iren sind ja sehr stark an das, an Großbritannien angelehnt, in vielerlei Hinsicht. Und gerade in Großbritannien war so in den 80er, 90ern, auch noch früh in 2000ern, gab es einen starken Aktivismus, der auch, also Tierschutzaktivismus, der auch wirklich von Gewalt und Bedrohungslagen geprägt war. Also da gibt es wirklich schlimme Stories aus der Zeit, die man gar nicht erzählen möchte, um niemandem Angst zu machen, aber wirklich, ne, also persönliche Bedrohung, Polizeischutz, Autobomben, ja, Brandsätze und all das. Und davon waren die natürlich auch geprägt und hatten das Bild im Kopf, und deswegen war die Devise in Irland sehr klar: Über Tierversuche reden wir nicht. Mhm.
Und das hat sich in deiner Zeit da dann aber auch nicht mehr geändert?
Nicht wirklich, nee.
Ja, ich habe ja selber in Köln auch mal an einem Forschungsinstitut gearbeitet, in der Pressestelle, wo eben auch Tierversuche gemacht wurden. Mhm. Und da war auch lange die Linie, dass man da eher nicht drüber spricht. Man gewinnt keinen Blumentopf mit dem Thema. Ja. Aber das Problem ist ja damit, wer spricht darüber, wem überlässt man das Feld? Und das sind dann eben Organisationen wie PETA oder Ärzte gegen Tierversuche. Und die verbreiten teilweise ja dann auch haarsträubende Lügengeschichten. Also dieses Thema, dass man das Feld dann eben nicht nur den anderen überlassen möchte, ist ja dann genau dein heutiger Arbeitsplatz, sage ich mal.
Richtig, ja. Genau.
Was machst du heute und wie bist du da dann von Irland hingekommen?
Genau, also ich bin, ja, habe da sozusagen ja die typische Postdoc-Zeit gemacht irgendwie, so 3 Jahre ungefähr waren das, und bin dann ja auch zum Teil aus privaten Gründen wieder mehr nach Deutschland gegangen und gekommen und war dann so in dieser Phase, wo man sich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Muss ich, also wenn ich auf diesem akademischen Pfad bleiben will, muss ich ja sozusagen eine Gruppenleiterposition irgendwie anstreben, muss DFG-Anträge schreiben, gucken, dass ich Geld bekomme, dass ich ein Institut bekomme, wo die mir die Möglichkeit geben, da die eigene Forschung zu machen, oder noch eine zweite Postdoc-Stelle und da dann langsam weiterarbeiten. Und weil dann aber das so mit der Zeit zusammenfiel, wo wir unser erstes Kind bekommen haben, war dann halt die Frage, okay, wenn du das machst, so eine Gruppenleiterposition, dann musst du ja sozusagen wirklich 5 Jahre, hast du ungefähr Zeit, dann musst du in der Zeit richtig reinkloppen, ganz viel veröffentlichen und 1000 Jobs gleichzeitig haben und eigentlich irgendwie 70, 80 Stunden die Woche nur dafür da sein. Und dann willst du aber gleichzeitig noch eine Familie haben und das erste Kind bekommen und so. Puh, das wird mindestens mal herausfordernd. Ich weiß, dass das vielen so geht, dass das ja genau die Phase ist, in der so viele Sachen praktisch gegründet und festgezurrt werden. Oder man verlegt es immer weiter nach hinten. Das wollten wir nicht. Das war schon eine bewusste Entscheidung, die dann natürlich auch, ne, also manche Sachen passieren ja auch zufällig eher oder später oder so. Aber das war dann wirklich eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nee, das kann ich nicht leisten. Nicht ohne den vollen Support der Familie, und die hat signalisiert, dass sie den nicht geben kann. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns irgendwie eine Alternative suchen. Und in der Zeit kam zufällig gerade einfach die Ausschreibung für meinen jetzigen Job. Und das passte wirklich wie Faust aufs Auge. Ich hatte mich schon früher ja auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, so hobbymäßig, Science Slams gemacht, habe mal für eine Zeitung was geschrieben, hatte mich auch auf diesen Klartextpreis von der Klaus-Schierer-Stiftung damals beworben, weil ich das irgendwie wichtig fand, meine Forschung so zu erklären, dass das auch andere verstehen. Und ja, war auch schon immer interessiert an Wissenschaftspresse sozusagen, also Wissenschaftsjournalismus fand ich immer gut, dass es das gibt. Also hatte mich in verschiedenen Kontexten auch schon mit solchen Sachen auseinandergesetzt und fand auch das Thema Tierversuche, das war in der Zeit, gab es ja diesen Fall in Tübingen mit dem Locotetis-Labor, wo halt ein großer Skandal war, der dann auch medial ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, wo ich einige Personen kannte aus Tübingen, die dann wiederum auch da versucht haben, die Öffentlichkeit zu suchen und das Thema Tierversuche erklärbar zu machen. Und sozusagen für ihre Forschung einzustehen und das auch transparent zu machen und offener mit dem Thema umzugehen. Da kannte ich ein paar Leute und dadurch, ja, war ich eigentlich sozusagen ideal vorbereitet auf diese Ausschreibung, die dann zufällig einfach, die ich dann gesehen hatte online. Ja. Nämlich, dass eine Initiative namens Tierversuch Verstehen gegründet werden sollte und man suchte dafür jemanden mit wissenschaftlichem Hintergrund, der idealerweise selber schon mit Tierversuchen zu tun hatte, eine Promotion hatte und sich für Wissenschaftskommunikation interessiert. Ja. Und da habe ich gedacht, ey, wow, perfekt. Ich war gerade wieder nach Münster gezogen. Und die Stelle sollte dann in Münster auch sein. Und da habe ich gedacht, ja, dann soll das wohl so sein. Ja. Und so ist es dann ja auch gekommen.
Ja, mega gut. Das ist ja echt, wie du sagtest, wie die Faust aufs Auge.
Man muss auch einfach mal Glück haben im Leben.
Also du warst nach Münster gezogen und warst dann eigentlich auf Stellensuche tatsächlich.
Ja, genau, so ein bisschen schon.
Ja, stark.
Ja.
Ja, Tierversuche verstehen. Wer seid ihr und was macht ihr so?
Genau, also hinter dieser Initiative, die dann 2016 damals gegründet wurde, stehen die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Also der Zusammenschluss aus diesen 10 nennt sich Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Das hört man aber nicht so oft, weil die öffentlich gar nicht so oft so auftreten. Aber die Namen kennt man natürlich, also Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer, Leopoldina, DFG, die kennt man alle vielleicht oder hat die schon mal gehört. Und die haben halt auch irgendwann gesagt, wir müssen uns mit diesem Thema öffentlich auseinandersetzen. Du hast vorhin gesagt, das Feld wird sonst von anderen bestellt und die können erzählen, was sie wollen, solange sie nicht widersprochen sind oder solange ihnen nicht widersprochen wird, wird das dann ja sozusagen die öffentliche Meinung sehr stark prägen. Und genau das ist ja die letzten Jahrzehnte einfach passiert. Deswegen hat jeder diese Bilder im Kopf, wenn er das Wort Tierversuche hört. Deswegen hat jeder da so auch dieses Unbehagen, von dem du vorhin gesprochen hast. Mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch Unbehagen hervorruft, wenn man weiß, was da passiert, aber ja. Aber diese generelle, sagen wir mal, ja, negative Konnotation, die man damit hat und dieses Gefühl, oh, was da passiert, da weiß man nicht so genau und diese Skepsis, die man da auch zu hat, das ist natürlich das Ergebnis jahrzehntelanger Narrative, die einfach mehr oder weniger unwidersprochen da verbreitet wurden und da hat sich dann irgendwann ja, diese Allianz der Wissenschaftsorganisationen zusammengetan und hat gesagt, wir müssen da wirklich mal kommunikativ uns mit beschäftigen mit diesem Thema. Wir müssen, ging gar nicht so sehr darum, ein Gegengewicht zu schaffen, sondern einfach wirklich zu sagen, okay, wir müssen da transparent und offen mit umgehen, sonst werden wir das Thema so stark verlieren, dass es immer weiter eingeschränkt wird, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, obwohl man vielleicht noch darauf angewiesen ist, wissenschaftlich. Ja. Und dieses Thema in gewisser Weise auch zu besetzen und überhaupt an der gesellschaftlichen Debatte mal irgendwie teilzunehmen, das ist nicht so einfach, wenn man das wirklich gar nicht nie gelernt hat und nie irgendwie auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Und deswegen hat man durchaus auch ein Vorbild gebraucht und wir hatten gerade schon das Thema Großbritannien. Mhm. Die haben diesen Schritt deutlich eher gemacht, haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und dann hat man sich dazu durchgerungen zu sagen in Deutschland, okay, das sollten wir vielleicht hier auch so oder so ähnlich angehen. Ja. Es gibt die Organisation Understanding Animal Research in Großbritannien und die machen seit, glaube ich, 2009 schon solche Arbeit, Aufklärungsarbeit über das Thema Tiere so aus der Wissenschaft heraus und das hat so ein bisschen Role Model gestanden. Ich meine, der Name ist eine wörtliche Übersetzung praktisch.
Ja. Ja, aber ist ja auch einfach wirklich ein sehr eingängiger Name.
Ja.
Ja, also bist du zurück in Deutschland auf einer neuen Stelle und da gibt es ja im ersten Moment, sage ich mal, eine gewisse Leere und diese Leere galt es für dich zu füllen. Wie war das denn dann, diese Stelle selber zu gestalten? Was tust du?
Ja, das war natürlich am Anfang gar nicht ganz klar, ne? Was soll ich denn da überhaupt machen? Würde ich dann das Gesicht dieser Initiative werden? Da hatte ich natürlich auch selber ein bisschen Bedenken, weil ich natürlich auch die ganzen Stories kannte und natürlich auch irgendwie wusste, okay, ja, willst du da jetzt zur Zielscheibe auch von Aktivisti weiß man alles nicht, ne? Also mir wurde dann sehr glaubhaft versichert, nein, ne, das würde im Hintergrund sein und man würde nicht das Gesicht der Initiative werden. Und es ging vor allen Dingen darum, eben die Inhalte zu liefern für die Webseite, also wirklich Recherchetätigkeiten zu machen. Und ein ganz wichtiger Teil war auch und ist auch nach wie vor, eine Schnittstelle zu sein zu den Kommunikationsagenturen, die für uns arbeiten. Mhm. Also das war von vornherein klar, dass man sich da professionelle Hilfe holen wollte. Also das nicht allein aus den Wissenschaftsorganisationen selbst zu stemmen, sondern halt wirklich ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um sich Kommunikationsexpertise dazu zu holen. Und deswegen ist der Job auch übrigens in Münster, weil die Agentur, die von Anfang an mit uns da zusammengearbeitet hat, die sitzen in Münster und das war ein ganz interessantes Konstrukt und ist, glaube ich, auch immer noch ein ziemlich einmaliges Konstrukt, dass die Wissenschaft sozusagen ihre Leute, oder ich arbeite ja für die Wissenschaftsorganisationen, und die sind ja dann auch sozusagen meine Vorgesetzten und die sagen mir, was ich machen soll und was nicht. Und ich sitze aber ja in den Gebäuden der Agentur. Ja. Das heißt, ich arbeite in dem Team, in dem Agenturteam zusammen. Mittlerweile sind wir auch zu zweit. Also wir haben jetzt zwei Referentenstellen seit ein paar Jahren und sitzen bei der Agentur mit im Gebäude, mit im Team, obwohl wir ja deren Auftraggeber sind letztlich. Mhm. Ne? Oder zumindest der verlängerte Arm des Auftraggebers für den Dienstleister, die Agentur. Ne? Wir sehen das natürlich in dem allgemeinen Tagespraxis ganz anders. Wir arbeiten als Team zusammen, um das möglichst gut zu machen, alles. Aber letztendlich, wenn man formal da drauf guckt, ist es so, dass die Wissenschaftsorganisation ihre Leute in den Gebäuden der Dienstleister unterbringt. Mhm. Ja. Und dafür muss man natürlich so ein gewisses kommunikatives Gespür auch haben, ne? Ja. Weil man sitzt so ein bisschen zwischen Baum und Borke, zwischen allen Stühlen. Die Steering Committee aus den Wissenschaftsorganisationen hat natürlich gewisse Ansprüche. Die Agenturen haben natürlich auch gewisse Vorgaben und Ansprüche, müssen natürlich auch irgendwie aufs Geld gucken und so weiter. Und wir als Referenten sitzen so ein bisschen dazwischen, müssen vermitteln, müssen Schnittstelle sein, müssen auf der einen Seite irgendwie, ja, haben verschiedene Loyalitäten und so weiter. Und das ist natürlich nicht immer ganz einfach, ja. Aber eine lösbare und auch sehr spannende Arbeit.
Ja. Also ihr seid ja jetzt mittlerweile seit einigen Jahren dabei, ihr seid etabliert, ihr habt euch personell verdoppelt, klingt super, von ein auf zwei Leuten.
Ja.
Wie sieht jetzt heute mittlerweile so dein Arbeitsalltag aus?
Also ich würde mal sagen, der Arbeitsalltag hat sich gar nicht so sehr verändert zu der Zeit damals am Anfang. Das liegt aber nur daran, dass es auch damals schon extrem vielseitig war. Also wir machen sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Das Einzige, was sich über die Zeit schon ein bisschen verändert hat, das hatte ich vorhin angerissen, soll ich das Gesicht dieser Initiative werden? Da hieß es am Anfang sehr klar nein. Pressekontakte macht der Sprecher der Initiative, also Stefan Treu, mein Chef, Direktor des Primatenzentrums und Vorsitzender dieser Steuerungsgruppe. Und es hat sich dann aber über die Zeit einfach so ein bisschen so herauskristallisiert, dass ich dann doch irgendwie auch mal ein Statement für die Presse gegeben habe. Und dann wurde es mal ein Radiointerview und irgendwann stand ich auch mal vor einer Kamera und dann war ich auch hier mal im Lokalstudio vom WDR. Mhm. Also so ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, dass ich dann wirklich da Rede und Antwort stehe, ist es dann doch geworden. Das war am Anfang nicht so geplant. Also das hat sich dahingehend schon ein bisschen verändert, aber es ist also wie gesagt extrem vielseitig. Das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, so Pressekontakte ist so der eine Teil, aber auch nur ein vergleichsweise kleiner Teil. Wir machen ganz viel Recherchearbeiten im Hintergrund. Wir koordinieren viele Sachen. Mein Arbeitsalltag ist also wirklich Schreibtischarbeit. Ich telefoniere viel, ich schreibe viele E-Mails und bin mit vielen Leuten ständig im Kontakt und im Austausch, in verschiedenste Netzwerke eingebunden. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir von Anfang an machen und den wir auch immer noch sehr leidenschaftlich vertreten, ist sozusagen in die Wissenschaft hinein zu argumentieren, dass doch bitte jetzt alle mit diesem Thema offener umgehen und sich in die Diskussion einmischen sollten. Versuchen da entsprechende Tipps zu geben, wie kann man das machen, wie kann man zu einer eigenen Haltung zu diesem Thema, einer öffentlichen Haltung finden, wie kann man Webseiten so gestalten, dass sie informativ und transparent sind und gleichzeitig die Leserinnen und Leser natürlich nicht komplett emotional überfordern. Ja. Wie kann man Tierversuche so darstellen, auch im Video, dass man nicht den Eindruck gewinnt, man würde da was verschweigen oder schönreden, sondern Dinge zeigen, Dinge benennen, aber trotzdem sozusagen faktentreu bleiben. Ne? Das ist immer der Anspruch natürlich, dass alles faktenbasiert sein soll. Und dafür muss man natürlich auch ganz oft Fakten recherchieren. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Neurowissenschaft. Ich habe eine gewisse Erfahrung mit Tierversuchen, aber natürlich nur mit einer Spezies. Und das Thema ist so breit, ist so vielfältig, das hätte ich auch vorher niemals gedacht, wie komplex das eigentlich alles ist, was die gesetzlichen Regelungen angeht, was auch die verschiedenen Zwecke, die es da so gibt, ne, für Tierversuche irgendwie angeht. Also ich habe ja in der Grundlagenforschung eher gearbeitet, aber es gibt ja noch so regulatorisch vorgeschriebene Tierversuche. Es gibt Tierversuche in der Landwirtschaft, im Zoo, mit wilden Tieren. Es gibt tausend Sachen und die haben alle so ihre eigenen Aspekte, die da jeweils eine Rolle spielen, und sich darüber immer so eine Übersicht zu verschaffen, das ist enorm spannend. Man lernt extrem viele Leute kennen, lernt immer wieder neue Themen kennen. Es, ja, also wirklich von angewandter medizinischer Forschung bis hin zu krass Hardcore-Grundlagenforschung, wo man wirklich von jeglicher Anwendung noch meilenweit entfernt ist. Das ist extrem divers einfach.
Ja. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und damals warst du auch nach Köln gekommen mit Professor Stefan Treue, um einen Workshop bei uns am Institut zu geben, um eben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein bisschen mehr zu ermutigen, wagt euch raus in die Kommunikation.
Ja, und genau.
Das war auch ein sehr lebendiger Workshop und war eine Empfehlung, die ich auch anderen Leuten immer weitergegeben habe und nach wie vor weitergeben würde. Besucht mal so einen Workshop und traut euch, über dieses Thema zu sprechen. Und was ich auch noch weiß, wir haben jetzt viel über die Wissenschaft gesprochen, aber die ganzen Tiere werden ja auch irgendwo gehalten. Und man hat eben Leute, die sind ausgebildete Tierpfleger. Und jetzt klingt es erstmal vielleicht ein bisschen absurd, die Vorstellung, du bist Tierpfleger, was man in der Regel ja wird, weil man Tiere sehr gerne mag. Und dann gehst du in eine Tierhaltung für Tierversuche. Und das fand ich so interessant bei uns im Institut. Da meinten die Leute, sie wären so ein bisschen unsichtbar und hätten eben das Gefühl, der Job, den sie gerne machen, über den dürften sie eben auch nicht reden. Und die haben auch immer betont, und das hat man auch gemerkt im Umgang, die haben halt verstanden, es ist wichtig, diese Tierversuche zu machen, aber es ist halt auch wichtig zu gucken, dass es den Tieren so gut wie möglich geht, und deswegen machen sie diesen Job gerne. Fand ich auch irgendwie einen spannenden Aspekt, der ja bei den meisten Leuten, glaube ich, in der Vorstellung einfach nicht vorkommt, weil der Kontakt, weil die Kommunikation fehlt.
Ja, ich glaube, das ist genau das Ergebnis dieser Tabuisierung dieses Themas, ne? Weil man da eben einfach nicht öffentlich drüber spricht, bleibt auch dieses scheinbare Paradox, dass man sich irgendwie um diese Tiere kümmern möchte, völlig unaufgelöst. Ne? Also es gibt intern wenig Kommunikation, weil es auch nach extern keine Kommunikation gibt. Also ein Thema, über das man nicht gerne spricht, da spricht man auch intern nicht so gerne drüber. Und wenn, dann irgendwie nur so hinter vorgehaltener Hand. Und dann gibt es natürlich auch eben so diesen Austausch zwischen Tierpflegerinnen und Tierpflegern und den Wissenschaftlern irgendwie nicht so. Mhm. Und man hat irgendwie das Gefühl, man arbeitet vielleicht sogar ein bisschen gegeneinander oder man weiß jetzt gar nicht so ganz genau, okay, was passiert jetzt mit den Tieren, die ich hier umsorge und pflege und hege, wenn ich die den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in die Hand gebe, so, ne, dass die damit ihre Versuche machen. Also das ist für mich einfach ein Ausdruck der gesamten Kommunikationslage letztlich, dass es einfach so ein Tabuthema ist. Und wenn man damit anders umgehen würde, dann würde sich das auch intern sozusagen ändern. Und ich glaube, das sehen wir auch schon an ganz vielen Ecken. Du hast das vorhin gesagt, das ist jetzt schon länger her, dass es Tierversuche Verstehen gibt. Wir sehen uns da so ein bisschen als Pioniere eigentlich, die das da so den Weg ebnen, dass das überhaupt einfach ein Thema wird, was aus dieser Tabuzone rauskommt. Und ich glaube, dass das ganz viel zurückstrahlt, wenn man das Thema öffentlich behandelt und da als Institut oder als Universität auch eine eigene Haltung zu findet, mit der man irgendwie gut damit umgehen kann. Du hast gerade gesagt, wir dürfen da öffentlich gar nicht drüber reden. Das ist das Schlimmste, finde ich. Ja. Ne? Also für jemanden, der in so einem Institut arbeitet. Ne? Das sollte doch so nicht sein. Und dass man aber dieses Gefühl hat, das kann ich natürlich schon verstehen. Ne? Man hat halt jahrzehntelang nicht darüber gesprochen und jetzt sieht man sich in so einer Situation, in der man eigentlich ja gar nicht mehr darüber reden kann. Und deswegen wird allen gesagt, ihr dürft da nicht drüber reden. Mhm. Und sich daraus zu befreien und diesen Knoten so durchzuschlagen, das war eigentlich immer so unser Ansatz und daran haben wir lange und viel rumgebohrt und ich meine wirklich zu sehen, dass sich das in den letzten Jahren, dass es da so einen Kulturwandel wirklich gibt, hin zu mehr Offenheit, dass viele Institute und Universitäten da mittlerweile den Zugang gefunden haben. Das ändert sich natürlich jetzt alles nicht von heute auf morgen und auch nicht irgendwie total radikal, sondern das sind Schritte und das ist ein Prozess und es wird wahrscheinlich auch immer ein Prozess bleiben. Aber man ist mittlerweile auf einem deutlich besseren Weg als noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren.
Ja. Ja, und also allen Leuten, die sich irgendwie für das Thema interessieren, kann ich auch echt eure Website wärmstens empfehlen. Und da habt ihr ja auch viele Handreichungen, auch wie man Kommunikation eben angehen kann. Und ihr bietet Hilfestellungen, ihr bietet diese Workshops. Da seid ihr ja nach wie vor, habe ich das Gefühl, freut ihr euch auch, wenn ihr kontaktiert werdet und eben auch mal raus in die Welt fahren könnt, oder?
Absolut. Also dafür sind wir da. Ne? Wir sind auf allen Kanälen praktisch erreichbar, von Twitter über Telefon bis zu E-Mail, bis zu Kontaktformular auf der Webseite. Das alles bitte gerne nutzen, wenn es auch nur den Hauch einer Frage gibt oder eine Idee oder irgendwas. Wenn man Material vermisst, sage ich mal, ne, was man vielleicht für seine eigene Arbeit braucht, sei es um Studis auszubilden oder um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wenn es da Sachen gibt, die man vermisst, dann können wir das gerne liefern. Ne? Also dafür sind wir da. Das ist, wir sind da auch irgendwo ein bisschen Servicestelle, sag ich mal. Ja. Das Einfachste ist wirklich zum Hörer greifen und eben anrufen. Also das ist unser Job.
Und du hattest ja gesagt, ihr seid auf allen Kanälen vertreten. Und
das stimmt nicht so ganz, aber ja.
Ja, auf vielen. Gut, genau, auf vielen. Und ein Kanal ist ja auch euer Podcast. Also ihr habt seit einer Weile einen Podcast.
Richtig, ja.
Fabeln, Fell und Fakten. Mhm. 3F. Und 3F ist ja nicht ganz zufällig, sage ich mal. Es gibt ja das sogenannte 3R-Prinzip. Vielleicht kannst du kurz das 3R-Prinzip erläutern und dann auch noch erzählen, was ihr in dem Podcast eigentlich macht.
Ja, sehr, sehr gerne. Also 3R, das steht für die drei englischen Begriffe Replace, Reduce, Refine. Und das ist eine Idee, die letztlich ja eigentlich auf zwei englische Wissenschaftler aus den 1950er Jahren zurückgeht. Die haben damals ein Buch veröffentlicht, The Principle of Humane Technique, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich verantwortungsvolle und ethisch vertretbare Forschung mit Tieren machen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist das aber auch ein Prinzip, was absolut nahe liegt. Das heißt nämlich eigentlich übersetzt, wenn man es mal so ganz stark verkürzt, Tierversuche nur dann, wenn es keine Alternative gibt. Und wenn man schon Tierversuche macht, dann so, dass möglichst wenig Tiere da eingesetzt werden und möglichst wenig Leiden entsteht. Das ist im Prinzip zusammengefasst das 3R-Prinzip. Das hört sich an wie nach, ja, nach einer Selbstverständlichkeit. Mhm. War damals in den 60er oder 50er, 60er Jahren so, glaube ich, noch nicht so die Selbstverständlichkeit. Da hat man über Tiere noch ein bisschen anders nachgedacht als heute. Aber eigentlich ist das ja klar, ne? Man weiß, man macht da was, man tut den Tieren was an, um da irgendeinen Nutzen rauszuziehen, also Wissensgenerierung oder halt irgendwas, was Menschen direkt nutzt. Dabei entsteht eben Leid. Das heißt also, dann versucht man doch bitte, dieses Leid absolut zu minimieren. Und das soll idealerweise natürlich heißen, okay, wenn ich das mit einer anderen Methode erreichen kann, dann sollte ich das natürlich die andere Methode vorziehen, die kein Leid erzeugt. Und wenn ich aber doch darauf angewiesen bin, dann soll dieses Leid natürlich minimal sein. Und zwar so wenig Tiere betreffen wie möglich und so wenig belastend für die Tiere sein wie möglich. Das ist das, was hinter den 3R steht. Und das ist mittlerweile auch nicht einfach nur irgendwie so eine schön formulierte Guideline, sondern das ist Gesetz, ne? Also das wird auch abgeprüft, bevor man einen Tierversuch machen kann.
Ja, und das habt ihr dann namentlich, sage ich mal, die Abwandlung für den Podcast aufgegriffen.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen dabei rumgekommen bei dem Brainstorming, welchen Namen man diesem Podcast denn wohl geben könnte. Und deswegen ist das so ein bisschen, lag das so ein bisschen nahe, 3F zu machen, Fabeln, Fell und Fakten. Und bei diesem Podcast unterhalten sich Professor Johannes Beckers, das ist ein Diabetesforscher vom Helmholtz-Zentrum in München, und ich uns über verschiedenste Aspekte und Themen, die irgendwie mit Tierversuchen zu tun haben. Wir sind im Laufe der Zeit, wir sind mittlerweile schon in Staffel 3 und haben die gerade beendet, jetzt für eine Sommerpause, sind mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, okay, Tierversuche ist zwar irgendwie unser Kernthema, aber wir wollen ja auch ganz viel noch darüber hinaus eigentlich gehen und sagen, wir wollen eigentlich über spannende Biologie sprechen, die halt eben manchmal auch mit Tierversuchen zu tun hat. Und so hat sich der Podcast auch so ein bisschen entwickelt. Wir bieten natürlich die ganzen Informationen in den früheren Folgen, ne, so die Basisinfos, was ist das 3R-Prinzip und alles so drumherum, was hat es mit der Kosmetik auf sich, ne, was gibt es für vorgeschriebene Tierversuche und so weiter, aber wir haben auch immer schon viele Gäste eingeladen, die uns aus diesen ganzen verschiedenen Aspekten, die dieses komplexe Thema mit sich bringt, so Expertenwissen mitbringen konnten und haben uns da eben thematisch ein bisschen breiter über die Zeit immer aufgestellt. Also sprechen auch über aktuelle Forschung, brandheiße Biologie, nennen wir das. Wir machen manchmal auch Zeitreisen und gucken uns an, wie hat sich irgendwas historisch entwickelt, was gab es früher, wie haben sich auch teilweise die Weltbilder durch unser Wissen verändert. Ja, also wenn man zum Beispiel daran denkt, das ist faszinierende Geschichte eigentlich, ne, dass die Menschen ja irgendwie eine Zeit lang dachten, dass der Mensch praktisch im Spermium schon komplett angelegt ist und sich dann in dem weiblichen Körper nur noch wächst. Also diese Präformationstheorie und man von Eizelle und Samenzelle und wie das alles funktioniert mit der Entwicklung noch gar nichts wusste. Und ist eine ganz spannende Geschichte, mal zu schauen, so wie ist man eigentlich darauf gekommen, ne? Dass das doch anders ist, als man bisher dachte. Ja.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall eine große Hörempfehlung. Gerne mal reinhören und verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes.
Danke, danke.
Du bist jetzt mittlerweile sogar auch außerhalb Deutschlands noch so ein bisschen tätig. Was machst du da noch?
Ja, ich bin halt durch die verschiedenen Netzwerke, in denen ich ja hier irgendwie jetzt mittlerweile eingebunden bin, unter anderem eben auch dazu gekommen, wir haben ja ständig mit der EARA zu tun, es gibt also sozusagen eine europäische Dachorganisation, könnte man vielleicht sagen, die also in allen europäischen Ländern aktiv ist und das Thema Transparenz und Offenheit nach vorne bringt. Überall auch da, wo es eben nicht solche nationalen Aktivitäten gibt, wie jetzt bei uns in Deutschland oder in Großbritannien oder auch in Frankreich oder Spanien, da gibt es halt überall auch solche Organisationen, die sowas Ähnliches machen, wie Tierversuche verstehen. Aber es gibt natürlich auch einige Länder, wo es das nicht gibt. Und EARA als European Animal Research Association hat sich halt irgendwie zur Aufgabe gesetzt, dieses Thema halt überall voranzubringen und auch mit den nationalen Organisationen zusammenzuarbeiten auf europäischer Ebene. Weil, hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gibt eine EU-Richtlinie über Tierversuche, wird nicht mehr in Nationalstaaten eigentlich entschieden, zumindest was das Rechtliche angeht, sondern auf EU-Ebene. Und da eine bessere Vernetzung herzustellen, das ist halt die Aufgabe von EARA. Da sitze ich mittlerweile im Board, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, und betreue also so oder bin da sozusagen in die Aktivitäten auch so ein bisschen mit eingebunden, nicht ins Alltagsgeschäft, aber so Grundsätzliches, ne? Also wie funktioniert die Abstimmung mit den nationalen Organisationen und andere internationale Fragen. Da bin ich so ein bisschen involviert und ich bin über meine nach wie vor starke Affiliation zu den Neurowissenschaften und Mitglied der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft in Deutschland halt auch zu der Europäischen Neurowissenschaftlichen Gesellschaft. Die haben ein Committee on Responsible Animal Research halt auch. Da bin ich auch reingewählt worden vor ein paar Jahren. Mhm. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das macht viel Spaß, sich da mit anderen internationalen Forscherinnen und Forschern auszutauschen, die sagen, wir wollen natürlich auch über das Thema aufklären, warum wir gerade in den Neurowissenschaften eben auch nicht auf Tierversuche verzichten können, aber wir wollen natürlich auch intern, also in der Wissenschaftscommunity, eine größere Awareness dafür erzeugen, dass eben diese verantwortungsbewusste Forschung extrem wichtig ist, um ja bei dem Thema auch in der Öffentlichkeit dann glaubwürdig zu bleiben. Ne? Also, ja. Dass man sagt, okay, diese 3R, das ist halt nicht einfach nur irgendwie eine Leitlinie, sondern das müssen wir leben, das müssen wir umsetzen und das bedeutet auch eben Forschung zu machen, die neue Alternativen entwickelt oder Forschung zu machen, die sagt, wo können wir denn vielleicht Tiere einsparen, ne? Oder wie können wir Forschungsprojekte so gestalten, dass wir möglichst wenig Tiere brauchen oder wie können wir auf die Bedürfnisse, die einzelne Tierarten ja sehr unterschiedlich haben, ne? Mäuse sind anders als Ratten, sind anders als Hamster, sind anders als Affen, wie können wir die Versuchsbedingungen so gestalten, dass die eben ein möglichst angenehmes Leben haben, möglichst geringe Belastungen haben, also können wir zum Beispiel mehr bildgebende Verfahren machen, können wir bestimmte Sachen im Computer simulieren, die wir sonst vielleicht ja durch Experimente im Tier machen würden oder so, ne? Also auch diese Dinge weiter nach vorne zu bringen und zu sagen, ja, wir brauchen Tierversuche, aber wir müssen konsequent daran arbeiten, diese immer weiter zu verbessern und zu reduzieren. Ja. Also das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Netzwerke, dass man das sozusagen nicht nur aus Druck von außen, ja, die Gesellschaft will, dass wir weniger Tiere machen, die Politik will das und die Tierschutzverbände sowieso, die machen Druck, also sollten wir das weniger machen. Nein, wir müssen halt selber auch schauen, sozusagen aus der Wissenschaft heraus, wie können wir Versuche so planen, dass sie besser werden, verlässlicher werden, robustere Ergebnisse liefern und natürlich auch ja, neue Methoden ständig entwickeln, ne, ja, die vielleicht auch dann an der einen oder anderen Stelle Tierversuche irgendwie überflüssig machen.
Ja, und gerade im Bereich der Methoden passiert ja auch viel. Man hat früher
Extrem, ja
einfach die In-vivo-Methoden gehabt, also im lebenden Organismus. Dann gab es die In-vitro-Methoden oder gibt es natürlich immer noch, dass man jetzt in Zellkultur forscht. Und dann hat sich aber irgendwann ja auch die In-silico-Methode entwickelt, wo man eben also Chips hat oder eben simuliert Dinge macht, da hat man ja schon eine ganze Menge erreicht. Also gibt immer noch viel zu tun, auf jeden Fall, aber es gibt Fortschritt und das ist ja auch schon, also macht auch Hoffnung, finde ich.
Absolut, also was ich gerade, um jetzt auch mal wieder bei den Neurowissenschaften zu bleiben, beim Thema Organoide tut und aber auch gleichzeitig, was mittlerweile KI-Systeme oder Simulationen von Nervenzellen und Schaltkreisen und so weiter, da tut sich einiges, also das ist wirklich enorm. Die Organoide, damit ist gemeint, dass man halt auch aus menschlichen induzierten Stammzellen. Also das sind gar nicht wirklich Stammzellen vom Menschen, sondern reprogrammierte Zellen, die man von Menschen nehmen kann, die man dann wiederum in Nervengewebe verwandeln kann, mhm, in der Zellkulturschale, sodass sie sozusagen so kleine gehirnähnliche Strukturen, sage ich jetzt mal, bilden, die ja zum Teil halt funktional ähnlich funktionieren wie einzelne Gehirnbereiche, ne? Mhm. Und die dann kann man wiederum zum Beispiel miteinander fusionieren und dann kriegt man halt Strukturen, die auch schon einzelne Schaltkreise bilden und solche Sachen. Also man kann mittlerweile extrem viel machen und das ist gerade erst im Werden, also steckt noch fast, würde ich sagen, in den Kinderschuhen, weil man sieht, dass da gerade so viel passiert auf dem Gebiet, dass man halt ja versucht, wirklich in vitro in der Petrischale Sachen zu bauen, ja, und nachzubilden und um wirklich neue Modelle zu haben und auch wirklich teilweise komplett neue Fragestellungen zu beantworten, die man vorher so gar nicht stellen konnte. Also die Methodik erweitert sich da enorm. Ja. Das merkt man schon an allen Ecken und Enden.
Ja, also auf jeden Fall weiter ein super spannender Bereich, wo viel passiert. Hast du jetzt noch ein paar Tipps auf Lager, sei es für Forschende oder auch zum beruflichen Einstieg in dem Bereich? Fällt dir da noch was ein?
Also mir fallen ganz viele Dinge ein. Vielleicht ist ein Punkt für Personen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen wollen, und ich weiß nicht, da hast du ja selber auch sehr viel Erfahrung. Was, glaube ich, enorm hilft, ist, dass man schon während der Bachelorarbeit, der Masterarbeit, der Doktorarbeit oder wie auch immer anfängt, in die Richtung was zu machen. Also wenn man sich das vorstellen kann, dass man da später mal in dem Bereich arbeiten will, also sei es in der Wissenschaftskommunikation auf Institutsseite oder Uniseite oder im Wissenschaftsjournalismus, dann sollte man frühzeitig einfach schon mal damit anfangen, Texte zu schreiben, sich mit verschiedenen Medien da auseinandersetzen, was weiß ich, Videos, Podcasts, was es da alles gibt, da schon mal reinzuschnuppern und wirklich frühzeitig da ja Kontakte zu knüpfen und einfach mal anfangen. Das ist enorm hilfreich, denn wenn man bei einer Bewerbung irgendwie schon eine gewisse Erfahrung einbringen kann, dann hat man auf jeden Fall schon mal deutlichen Vorteil, würde ich sagen. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich einfach, dann weiß man auch, ob einem das liegt, ob man das kann. Das hilft, glaube ich, wirklich sehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr man da irgendwie vorweisen kann, desto besser ist das einfach. Und ich meine, beim Bewerbungsprozess ist es ja letztlich so, man steht da in Konkurrenz zu anderen Leuten. Und wenn man da ein bisschen mehr vorweisen kann, als andere das vielleicht können, bringt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich habe ja auch schon mal mit dir zusammengearbeitet und auch für euch mal einen Artikel geschrieben über Herzpflaster.
Also, ah ja, richtig.
Wie man Herzen reparieren kann, sage ich mal.
Ja.
Und sowas ist einfach auch super, wenn man da was hat, was man in einer Bewerbungsmappe oder sonst wo angeben kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, es macht auch Spaß. Also ich bin ja über den Science Slam zur Wissenschaftskommunikation gekommen. Ich fand das einfach irgendwie als Zuhörer total spannend. Science Slams finde ich enorm unterhaltsam. Und ich habe gedacht, ey, das kannst du doch auch mal probieren. Kannst du auch mal dich auf die andere Seite stellen, also auf die Bühne. Und das hat gut geklappt und hat mir sehr viel Spaß gemacht, macht mir teilweise immer noch Spaß ab und zu. Und da habe ich enorm viel von mitgenommen. Das war so ein bisschen so der Startschuss und dann habe ich auch andere Sachen gemacht und auch mal Texte geschrieben und so. Ja. Mit Zeitungen gesprochen, mit Filmteams gesprochen, solche Sachen. Und so bin ich dann so langsam in die Wissenschaftskommunikation reingekommen. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz guten Tipp, dass man da schon früh mit anfängt, weil es ist nicht nur so, dass man dann Erfahrungen macht und dann weiß, ob man was das kann oder ob es einem liegt und das möchte, sondern auch, dass man auch Leute natürlich kennenlernt, die da eine Rolle spielen. Ne? Und dann
ja,
das ja, hilft Netzwerk auch, knüpft.
Ja, hilft auch sehr weiter.
Ja. Genau, und der andere Punkt vielleicht, den ich auch noch ganz zum Schluss noch einmal betonen möchte, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, ja, wir wollen Leute ermutigen, auch selber über dieses schwierige Thema Tierversuche zu sprechen. vielleicht noch einmal so die ganz starke und übereinstimmende Erfahrung, die alle damit machen, wenn sie es denn tun, ist positiv. Mhm. Das hört sich komisch an, weil man ja irgendwie immer das Gefühl hat, okay, wenn ich mich da ins Rampenlicht stelle oder mich irgendwie exponiere, dann werde ich angreifbar und es gibt da ja eigentlich ganz viele, die nur noch darauf warten, dass sich da mal jemand raustraut und dem hauen wir sofort auf den Deckel, bildlich ja. gesprochen. Oder greifen den an und dann gibt es eine Kampagne oder so. Nein, das ist wirklich nicht das, was passiert. Es ja. ist eher andersrum. Also nur weil man offen ist und proaktiv bei dem Thema, wird man nicht Ziel von Kampagnen, sondern man schützt sich eher so ein bisschen davor, weil man mit dem Thema eben entsprechend offen umgeht, ist man auch nicht mehr so ein interessantes Ziel für irgendwelche Investigativgeschichten, ja, weil man ja immer denkt, da passiert was hinter verborgenen Türen oder so. Man hat eben es auch viel leichter, ne, wenn mal irgendwie tatsächlich eine Krisensituation kommt, wo irgendwie was ja nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte, oder jemand Mist gebaut hat und das dann an die Öffentlichkeit kommt, dann kann man immerhin schon sagen, ja, aber wir versuchen damit offen umzugehen und wir haben dazu eben diese und diese Talking Points und wollen die und die Botschaft rüberbringen und nicht erst dann auf einmal so dann kopflos, oh ja, wir beantworten jetzt hier Fragen aus der Defensive heraus. Ja. Nee, also das ist wirklich, es ist eigentlich letztlich die einzige Möglichkeit und wir wissen jetzt aus langjähriger Erfahrung, auch international, es schadet nicht. Ja. Man wird nicht direkt, man streckt nicht den Kopf raus und wird direkt gebissen, ja. sondern man kann das machen, wenn man es vernünftig macht und es hat eher Vorteile und ist positiv. Die meisten sind hinterher ganz begeistert und wollen noch mehr machen.
Sehr schön. Ja, und je mehr Leute sich ja auch finden und bereit sind zu sprechen, desto weniger hat dann ja auch die einzelne Person jetzt noch das Gefühl, ich bin hier alleine exponiert auf weiter Flur.
Also richtig. Aber auch die Sorgen muss man sich mittlerweile nicht mehr machen. Niemand ist mehr der Erste oder Einzige. Ne? Also ja. es gibt mittlerweile, das, ich hatte das vorhin so ein bisschen Kulturwandel genannt, es gibt mittlerweile viele Einrichtungen. Es gibt eine Transparenzinitiative in Deutschland, die wir auch mit koordinieren, wo über 100 Einrichtungen schon unterschrieben haben, dass sie das angehen wollen, dass sie offener, transparenter kommunizieren wollen. Und viele von denen, die das Bekenntnis da abgegeben haben, machen das tatsächlich auch. Also das wird durchaus gelebt in Deutschland mittlerweile.
Ja, sehr schön. Immer schön, wenn irgendwie Fortschritt auch bei einem Thema dann erkennbar ist.
Absolut, ja.
Ja, Roman, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und,
sehr, sehr gerne.
Ja, wünsche dir weiter alles Gute und freue mich auf weitere Folgen auch von Fabeln, Fell und Fakten.
Ja, danke, danke gleichfalls.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschö. Und das war sie wieder, Botenstoff, Episode 15, veröffentlicht am 30.06.2024. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Roman auch gefallen. Ich fand es sehr spannend, mich nochmal so lange mit ihm auszutauschen. Wenn ihr selbst in der Wissenschaft noch tätig seid und euch vielleicht auch mit Tierversuchen beschäftigt, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, euch mal bei Roman und dem Team von Tierversuche Verstehen zu melden. Da habt ihr wirklich super kompetente Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die euch in allen möglichen Lagen weiterhelfen können. Dann hatte ich ja noch ein kurzes Update meinerseits versprochen. Also tatsächlich, unser Sonderforschungsbereich ist verlängert worden. Das freut mich sehr. Und mittlerweile ist damit auch mein Vertrag um 4 Jahre verlängert worden. Der Weg dahin war nicht ganz einfach und mein eigentlich am 30.06., also am heutigen Tage auslaufender Vertrag, ist dann am Montag, bevor er endete, verlängert worden. Und bei der Verlängerung fiel noch so ein Nebensatz in der Personalabteilung nach dem Motto, ja, das ist jetzt ja ein bisschen kurzfristig und ich hoffe mal, dass es trotzdem noch rechtzeitig klappt mit der Überweisung des Juli-Gehalts. Ich habe in dem Moment da gar nicht so viel zu gesagt, aber dachte mir danach, was ist das eigentlich für ein Prozess, der so lange dauert, dass man noch nicht einmal mehr die Sicherheit hat, dass das Gehalt für den nächsten Monat dann pünktlich überwiesen wird? Und ich komme jetzt klar mit der Situation, aber es gibt Leute, die haben vielleicht Kredite zu bedienen, die haben Kinder, die haben andere Verpflichtungen. Und da kann das schon mal eine Katastrophe sein, wenn einfach ein Gehalt nicht pünktlich kommt. Die Arbeitsbedingungen an Unis im wissenschaftlichen Bereich sind schwierig, bleiben schwierig und deswegen mache ich diesen Podcast, um auch ein paar Alternativen zu zeigen. Es gibt seit ein paar Jahren auch die Formation Ich bin Hanna, die ein bisschen über die prekären Arbeitsbedingungen an Unis informiert. Also auch da könnt ihr gerne mal auf der Website einen Blick vorbeiwerfen. So viel für den Moment. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback schickt. Gerne an info@botenstoff.eu, auf Blue Sky oder Instagram oder auf LinkedIn. Dann macht's gut, bis bald, euer Peter.